Hallo, herzlich willkommen aus der Burg, aus meinem wunderschönen Zimmer, zu einer neuen Folge Remix. Und Sandra spielt mit meinem lustigen neuen Einhorn rum. Und nein, ich mag Roboter lieber als Einhörner, habe trotzdem nochmal ein Einhorn geschenkt bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit dem Hashtag Frauensache. Und damit wir frauenmäßig nicht in der Unterzahl sind, sondern wenigstens ausgeglichen sind, haben wir unsere liebe Freundin und Mitbewohnerin Sandra gezwungen, in mein Zimmer gezerrt. Und sie schaut mal, wie lange sie es schafft, dabei zu sein. Aber wir freuen uns sehr. Ansonsten in der Runde bin ich, Safira. Sag deinen Namen auch.
Sandra.
Marie.
Adomir. Und San.
Und Jason.
Hooray! So, und was machen wir jetzt?
Wir reden über Frauensachen.
Periode und Brüste, habe ich gehört.
Bestimmt auch.
Das war ein Gag im Vorgespräch, weil ich das witzig fand. Weil bei Frauensachen denken Leute immer ganz schnell nur so an solche Sachen.
Nee, ich denke auch an Pink.
Pink und Einhörner, steh auf Einhorn, wo sind meine Roboter?
Und wer denkt an die Führungsposition?
Ja.
Und die Präsidentschaftskandidatur? Niemand.
Doch, niemand.
Wir schon.
Aber das war sehr witzig. Ich habe heute Morgen Insan und meinen Freund am Frühstückstisch gefragt, so, glaubt ihr, es wird mal eine Fußballtrainerin in der Männermannschaft geben? Und beide direkt prompt so, ja, wollte ich so. In der Bundesliga, ja. Und ich war so voll irritiert. Ich so, was? Und dann hat Philipp es relativiert mit, ja, du hast ja keinen Zeitrahmen gesetzt, das kann ja alles passieren.
Ach ja. Ich stelle eine erste Frage. Da wir das letztes Mal ja so gemacht haben, dass da die Frauen uns Männern Fragen gestellt haben und uns gegrillt haben, haben wir das diesmal gedacht, machen wir das anders. Wir haben zwar nicht so ganz viele Fragen vorbereitet, aber das verraten wir nicht. Eine Frage, die ich euch gerne stellen möchte, ist die folgende. Es gibt ja Geschichten, die in unserer Gesellschaft erzählt werden, darüber, was Frau sein ist. Meine Frage ist, was ist die Geschichte, die euch stark geprägt hat und euch da als erstes einfällt?
Hä?
Also was mir einfällt, wenn ich an meine Kindheit denke, dann gab es schon so Sätze wie sitz nicht so und so da, Mädchen sitzen nicht so, Mädchen pfeifen nicht und später auch so ein bisschen die Verantwortung, alles schaffen zu müssen. Zum Beispiel hat dann meine Mutter gesagt, du Lernen war ganz wichtig, in der Schule gut zu sein, gute Leistungen zu bringen und so, aber gleichzeitig irgendwie auch einen Haushalt schmeißen zu können. Mitzuhelfen, ordentlich zu sein, gepflegt zu sein und so. Und das hat sie schon, glaube ich, auch an meinem Mädchensein festgemacht. Ich glaube nicht, dass das für sie so ein Thema gewesen wäre, wenn ich ein Junge gewesen wäre. Das fällt mir ein, zum Beispiel.
Und bist du ordentlich und hat es funktioniert?
Nein.
Aber du machst wunderbare Bananenkuchen.
Yay. Immerhin.
Ja, aber was hat
und
diese,
noch viel bessere theoretische Abschlussarbeit.
Was hat diese Geschichte
oh,
mit dir
yes.
ausgemacht?
Ich fand es bescheuert, ja. Was soll ich sagen? Viel mehr fällt mir dazu spontan gar nicht ein. Aber was ich weiß und merke, ist halt, dass es, glaube ich, auch noch mal mehr zunimmt. Also, dass ich mir Gedanken machen muss, wenn ein Baby geboren wird, kann ich dem Gelb schenken, wenn es ein Junge ist? Oder geht das schon in Zurichtung Mädchenfarben? Dass ich sowas von Verkäuferinnen höre, dass ich von Eltern im Babycafé ganz stark mitkriege, dass die Kinder unterschiedlich erzogen werden und schon bei Einjährigen Unterschied gemacht wird, mit welchen Spielzeugen sie spielen dürfen und daran irgendwie deren Weiblichkeit oder Männlichkeit gemessen wird. Und das finde ich gruselig. Und ich finde es unglaublich traurig, wie sehr Kinder beschränkt werden. Also das ist das, was mir gerade dazu auch einfällt. Ja. Und da schon eben von Anfang an mitgegeben wird, was ist Junge sein, was ist Mädchen sein. Plus, was mich auch richtig aufregt, ganz oft, wenn von Männerabend geredet wird, ist es äquivalent Mädelsabend. Und mich stört das. Also ich nenne erwachsene Männer auch nicht Jungs. Ich weiß, manche machen das, das gibt's auch. Aber
sorry, not.
Aber ich finde das nicht cool irgendwie. Also weil ich glaube schon, dass es öfter passiert, dass man, hey Mädels, und ich denke mir so, warum? Also ich fühle mich jetzt nicht verletzt oder traurig deswegen, aber es stört mich und das finde ich einfach nervig. Ja.
Okay, nehme ich an. Ich glaube, ich mache sowas immer. Geschichte, die ich in meiner Kindheit und Jugend unglaublich viel, ist nicht unbedingt eine Geschichte, aber mir wurde immer der Satz gesagt, es ist ein Bibelzitat, der Schmuck einer Frau ist ihr sanfter und stiller Geist oder ihr sanftmütiger Geist. Hat mich in den Wahnsinn getrieben, weil ich halt nicht unbedingt so ein stilles Mäuschen bin. Und ich mit dem Wort sanft auch überhaupt nichts anfangen konnte. Und das auch tatsächlich bis heute irgendwie so ist, dass ich immer denke, so, warum ist das jetzt nicht sanft? Naja, ist auch egal. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mich sehr, sehr lange, sehr ausführlich mit dem Begriff, mit den Möglichkeiten, die ich damals ohne Internet und so hatte, also eigentlich nur in meinem Kopf, mit dem Begriff Sanftmut beschäftigt. Und es beinhaltet ja einfach auch das Wort Mut. Und habe dann halt immer versucht, mich damit irgendwie so weiterzubringen und zu sagen, naja, aber da ist doch auch Mut drin. Das heißt, man muss doch auch irgendwie mutig sein und man muss doch auch, das bedeutet doch auch nicht immer die Klappe halten und immer nur still nicken und so. Und das war auf jeden Fall ein ongoing Problem für mich, dass ich quasi immer das Gefühl hatte, sobald ich meinen Mund aufmache, wollte man mir ihn gerne wieder zumachen und es hat mich auch echt sehr lange sehr viel mitgenommen und immer das Gefühl von wegen, ich bin zu viel, zu laut, zu stark, zu schlau, zu was auch immer, das fand ich schon sehr einschränkend, das alles nicht sein zu dürfen, wie ich dachte, dass ich bin oder wie ich mich gefühlt habe und auch nicht die Dinge zu tun, die ich gerne halt eben in dem Zuge auch tun wollte.
Ich glaube, was ich tatsächlich schwierig finde, ist zu sagen, was ist man als Frau im Unterschied zum Mann? Da haben wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Kann man das überhaupt definieren? Also gibt es Sachen, die ich als Frau exklusiv kann, die Männer nicht können? Und da bleibt sehr, sehr, sehr wenig übrig. Je nachdem, wie weit man guckt, sogar gar nichts eigentlich. Und dann stellt sich die Frage, also wie können wir uns weiterhin so abgrenzen, wenn da tatsächlich jetzt mal ganz rational, faktisch gesehen, irgendwie nichts ist, wo ich sagen kann, das macht mich als Frau aus, das können Männer nicht, das haben Männer nicht, deswegen weiß ich, dass ich eine Frau bin. So. Und da kommt für mich eben dieser soziologische Aspekt rein, wo ich es sehr sinnvoll finde, von der Wahrnehmung zu sprechen. Ja, also ich wurde als Frau, als Mädchen erzogen, ich wurde zur Frau gemacht, ich werde als Frau wahrgenommen. Das heißt, die Erfahrungen, die ich mache, die sind sehr wohl exklusiv die Erfahrungen, die Frauen machen. Also grundsätzlich machen einfach Frauen andere Erfahrungen als Männer. Und ich finde, daran kann ich das festmachen. Das ist das gerade für mich. Ich könnte euch jetzt nicht eine andere Definition geben, warum ich mich als Frau sehe. Also ich fühle mich meinem biologischen, auch darüber kann man diskutieren, auch zu Recht, Geschlecht entsprechend, also mein Gender entspricht meinem biologischen Geschlecht, ich würde mich als Cis-Frau identifizieren und genau, aber wenn ich jetzt sage, was macht dich als Frau aus, dann denke ich, sind es halt die Erfahrungen, ne? Und die Stellung, die mir zugeschrieben wird, die Art, wie mir begegnet wird, die ist einfach anders, wie Männern begegnet wird und ja.
Ja, ich meine, das ist halt sehr interessant. Jetzt, wo du das sagst, würde ich halt eben auch sagen, zu merken, dass man eine Frau ist, habe ich halt ganz stark einfach an Grenzen gelernt oder gemerkt, die ich einfach immer hatte. So, wo ich mich schon in die früheste Kindheit reindenken kann, dass ich mich begrenzt gefühlt habe, auch im Vergleich, ne? Ich habe halt einen etwas älteren Bruder und hatte immer das Gefühl, sorry, ja, so, und ich weiß, du kannst nichts dafür, aber ich hatte immer das Gefühl, halt eben da auch benachteiligt zu sein und ganz klar auch limitiert zu werden und seine Möglichkeiten gar nicht zu haben. Und das ging so weit halt eben, dass ich das, was ich bin, halt eben immer gerne eintauschen wollte. Ich wollte mein Junge sein. Und ich habe sogar wirklich gebetet, oh, bitte Gott, lass mich ein Junge sein. Gleichbedeutend mit, lass mir einen Penis wachsen. Also total bescheuert eigentlich. Aber damals war das für mich irgendwie die einzige Aussicht. Und heute denke ich, ich bin total gerne eine Frau. Ich finde das total schön. Ich möchte aber nicht mehr meine Frau sein, nur dadurch erleben, dass ich limitiert werde. Oder ja, limitiert in meinen Möglichkeiten, aber auch in, wie ich wahrgenommen werde. So, ne? Ich finde es schön, als Frau wahrgenommen zu werden, wenn es aber einhergeht mit damit, dass ich herabgesetzt werde als jemand oder zumindest irgendwie eine andere Stellung bekomme oder eine Sonderstellung bekomme, finde ich das halt eben immer schwierig. So,
und ja, aber der Witz ist, es ist ja automatisch, also ne, ohne, selbst wenn es jetzt nicht um die Intention geht, du wirst immer anders, also immer anders als ein Mann wird dir begegnet werden, automatisch. Blicke, Töne, Sprache, Ideen, die Leute zu dir im Kopf haben. Also das wird immer da sein, ob das jetzt explizit du deine Box gesteckt wirst oder nicht. Ne? Also es ist immer präsent. Nochmal, was ich auch letztes Mal gesagt habe, das verwirrt Menschen zutiefst, wenn sie nicht einschätzen können, ob hier gegenüber ein Mann oder eine Frau ist. Wenn Menschen sie nicht einteilen können, dann wissen sie gar nicht, wie sie der Person begegnen sollen, woraus wir schlussfolgern. Bei jeder Begegnung spielt diese Differenzlinie mit. Und
ja, genau. Und das finde ich halt eben schwierig. Und das ist halt das, was mich irgendwie in meinem Frausein halt eben auch immer sehr gehemmt hat und immer das irgendwie ich auch Schwierigkeiten hatte, mein Frausein anzunehmen. Und heute denke ich halt eben so, ich lasse mir manche Dinge einfach nicht mehr von anderen diktieren. So, ne, wenn ich meine Haare abrasiere, dann, also ich weiß, als ich meine Haare abrasierte, so kurz wie du sie jetzt hast, Anna, da wurde halt eben gefragt, so, ja, fühlst du dich überhaupt noch weiblich? Und ich dachte so, ja, ich fühle mich mega weiblich und seit wann definieren meine Haare meine Weiblichkeit? Die Haare, die ich an gewissen Stellen haben soll und an anderen nicht. Also das finde ich total dramatisch und das hat mich auch richtig gestört und ich habe mich dann tatsächlich auch mehr geschminkt, aber weniger aus dem Bedürfnis, mehr zu zeigen, dass ich ja auch noch weiblich bin, sondern eher, weil ich mich wirklich extrem weiblich gefühlt habe und das so gut annehmen konnte und das einfach noch mehr unterstreichen von wollte, weil ich es so richtig schön fand. Und jetzt, und das hast du mir gesagt, Marie, gehe ich einfach durch die Welt und sage, ich bin eine Frau und das, was ich tue, ist weiblich und das ist auch gut so. Und ich muss es halt eben auch nicht irgendwo dran messen, weil ich die Weiblichkeit über mich definiere. So, und da kann auch kein anderer mehr kommen und sagen, so, das ist aber überhaupt nicht weiblich, was du tust. Auf deine Nase, Alter. Was weißt du schon? So, ne? Also da habe ich total viel Freiheit und auch Selbstbewusstsein bekommen und muss das auch nicht mehr irgendwie abgrenzen. Was ich aber schon gerne immer wieder tue, ist halt eben auch auf solche Reaktionen halt eben auch zurückzugreifen. So, ne? Und zu sagen, hey, was soll denn das? So, ne? Können jetzt mal ein paar starke Männer kommen und hier was wegholen? Dann sage ich immer, oder können vielleicht auch ein paar starke Menschen kommen und was hier wegholen? So, ne? Das ist doch, finde ich, doof. Ja. Oh, da fällt mir auch ein, sorry, Emergent-Leute, vielleicht habt ihr das nicht so gemeint, also hat mich so abgefuckt, als das Forum vor, ich weiß nicht, war vor einigen Jahren wahrscheinlich schon, dieses große mit Nadia Wells Weber. Da wurde ich gefragt, ob ich irgendwie im Deko-Team und Gestaltungsteam für das Foyer mitmachen wollte. Und ich hätte kotzen können. Ich weiß, sie meinte das nicht böse, aber ich hasse das. Alter, dekorieren ist so überhaupt nicht mein Ding. Räumliches Gestalten, sich überlegen, wie fühlen sich Leute wohl. Ich stelle den Kaffee hin, damit sie sich wohlfühlen. Und in meinem Zimmer biete ich noch eine Decke und ein Kissen an. That's it. Das ist überhaupt nicht meine Stärke. Und ich habe so gedacht, ja, das habe ich schon ziemlich auf mein Gender bezogen. Da war ich schon extrem beleidigt.
Das war auch auf dein Gender bezogen. Und glaub mir mal, wie vorsichtig gerade Frauen sind, wenn sie ihr Hilfe bei Deko brauchen, da mal einen Mann anzusprechen. Ja, da hast du aber Angst, dass der sich dann gleich von deinem Satz entmännlicht fühlt. Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist,
kleines
was da für Überlegungen abgehen, bevor man irgendwie Männer darauf anspricht, dass sie sich nicht verletzt fühlen. Und Bevor dein Outing kommt, auch sehr spannend. Letzte Folge fingen wir mit einem großen Prolog an, von wegen, liebe Männer, wir lieben euch, wir sind auf eurer Seite, wir sind alle zusammen. Nehmt
das uns nicht richtig böse, scheiße, ich weiß.
Richtig scheiße. Erstens, zweitens hat es jetzt gefehlt. Also liebe Frauen, wenn die Männer jetzt was sagen, fühlt euch ruhig angegriffen, das ist ein Angriff. Schlagt zurück, sagt eure Meinung und was euch nervt und was euch wütend macht. Nee, aber genau, ich finde diese Angst irgendwie, also Männer zu Männern machen zu müssen, auch als Frau. Diese Aufgabe, die du als Frau irgendwie auch hast, dass der Mann sich als Mann fühlt, das ist irgendwie auch super weird. Und ja, vielleicht kommen wir da gleich auch nochmal ein bisschen dazu, aber ne, so viel zum Deko-Team. Was meinst du denn, warum die nicht einen Mann gefragt haben?
Ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen, und jetzt ganz kurz, auch der Jason. Jason ist in sowas viel besser als ich. Ich weiß, deine erste Wohnung oder zweite oder wie auch immer, auf jeden Fall deine Wohnung.
Oh Gott, oh Gott.
Ja, pass auf. Deine Wohnung in Duisburg. Alter.
Oh Gott.
Also wenn Jason gut in der Deko ist, dann weiß ich nicht, wie schlecht du bist. Auf jeden Fall.
Ja, kannst du mal sehen, wie schlecht ich bin. Aber ganz ehrlich, ne, er hatte irgendwie schöne zusammenpassende Sessel und diese coole Truhe, die er jetzt immer noch hat und Kerzen und Schnack und so.
Und
seht ihr hier eine
Küche?
Kerze? Ich habe eine Roboterlampe. Siehst du? Also, ne?
Ja, aber glaubt ihr nicht, dass dieses Problem auch... auch nicht Männer auch haben dieses Problem, in bestimmte Klischee festgedrückt zu werden, obwohl sie nicht da passen.
Ja, doch,
ist das
davon
nicht das Problem
ja
allgemein
Mal.
Mit Klischees? Also
ja.
Sandra hat
ja
überlegt, die wollte was sagen.
Zack, komm, 5 Mikros in ihr Gesicht.
Nee, sprecht ihr es? Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt erkläre. Also ne, Klischees sind ja immer ein Problem, nur glaube ich, dass Frauen das mehr spüren oder mehr davon betroffen sind im negativen Sinne.
Ja, das wollte ich fragen. Gibt es positive Dinge in diese Klischees, weil also Privilegien, die Frauen bekommen durch Klischees? Weil darüber, also die Nachteile sehe ich schon, wie wir das schon gesagt haben, wenn jemand, was weiß ich, nicht gut in Deko ist und plötzlich nur, weil es eine Frau ist, da angesprochen wird, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist frustrierend, das ist ein Nachteil. Wiederum wärst du gut in Deko, wäre nicht unbedingt ein Nachteil in der Situation. Ne?
Ja, aber es geht ja darum, dass sie eben gar nicht, es ging ja nicht darum, die haben Leute gesucht, oh, wer könnte Deko gut können, beziehungsweise, ne,
verstehe,
wer kann Deko gut, dann fragen wir eine
Frau.
Das
geht.
Ist es ja. Es ging ja gar nicht um Saphiras Persönlichkeit, überhaupt nicht. Ja.
Nee.
Und sonst hätten die ja gewusst, ob sie Deko mag oder nicht.
Genau, aber dann ist die Frage, also wann es eine Frau gut in Deko ist, dann profitiert sie von dem Frauenklischee, versus wenn ein Mann gut in Deko ist, dann ist der benachteiligt, weil er nie gefragt wird.
Und
würdet
das ist
ihr
der
das
Punkt.
Auch so sehen?
Wir wollen ja nicht über Klischees gehen, sondern wir wollen halt eben über Begabung gehen. Wäre ich gut in Deko, man hätte mich gefragt, wäre es geil gewesen. Aber man hat mich ja nicht gefragt, weil ich gut in Deko bin, sondern weil ich eine Frau bin. So,
nee,
da hätten die halt eben überlegt.
Verstehe ich schon. Ich wollte jetzt nur sagen, dass das Thema Klischee allgemein ein Problem ist, die jetzt da für bestimmte Leute vielleicht zutrifft. Dann sind sie gar nicht so empfindlich, diese Klischee gegenüber. Und andere Leute, die es nicht zutrifft, dann sind die Leute eher empfindlich, ne? Also ich merke auch, wenn ich jetzt mit bestimmten Ausländer-Klischees begegnet werde, dann bin ich auch sauer.
Aber also ich wäre da vielleicht mal ein bisschen radikal bei dieser Antwort, so ob Männer manchmal auch benachteiligt sein können und Frauen privilegiert. Also grundsätzlich würde ich immer sagen, dass die Leute, die zu einer Gruppe gehören, die für lange Zeit unterdrückt wurden, nicht privilegiert sein können. Grundsätzlich. Und
als Gruppe.
Als Gruppe. Ja. Und die unterdrückt haben, nicht benachteiligt sein können als Gruppe.
Als Gruppe,
ja.
Aber als Individuum gibt es einen Unterschied.
Nee, das Problem ist, also ich glaube, wenn's Klischees sind ja Boxen, ne? Wir stecken Menschen in Boxen, in dem Fall in Blau und Pink. Und erstmal wird es der Menschlichkeit nicht gerecht, ne? Wieder dieses Bild von, wenn alle so facettenreich und sowohl Mädchen als auch Jungen werden gewisser Facetten aber beschnitten. Also insofern ist es natürlich auch für Männer, und das hatten wir auch letztes Mal ganz stark, ne? Also Klischees sind nie gut, Boxen sind nie gut und beschneiden irgendwie die Menschlichkeit von allen. Das Problem ist aber, dass diese Boxen eben nicht gleichwertig nebeneinander stehen, sondern es gibt eine Hierarchisierung. Und es gibt eben gewisse Sachen, mit denen du eher an die Macht kommst. Und so werden Jungen eben eher erzogen als Mädchen. Und von dem her ist es ganz klar, wenn man eben, wie Sandra schon gesagt hat, ne, von Privilegien spricht, dann ist das ganz klar was auch mit Macht zu tun hat. Und wenn man sich das einfach anguckt, beziehungsweise sehen lernt, das Gesamtbild und auch bis in die kleinsten Details, wie eine sexistische Gesellschaft funktioniert und was sie am Laufen erhält, dann ist ganz klar, dass Männer davon eher profitieren. Ja.
Wir haben ja auch schon mal eine Folge über Rassismus gemacht und da davon gesprochen, dass es sowas wie umgekehrten Rassismus oder Rassismus gegen Weiße nicht gibt. Das haben wir damals nicht näher erläutert. Und es gab auch Pushback nach dem Podcast. Da kamen Leute, die überhaupt nicht dieser Ansicht waren. Jetzt haben wir keine Rassismusfolge, sondern eine, in der es, wenn dann, um Sexismus geht. Was würdet ihr denn dazu sagen, wenn jemand zu euch käme und sagen würde, hey, aber es gibt doch auch Sexismus gegen Männer?
Ich kann da nicht antworten. Ich sage böse Dinge, bitte mach dir irgendwas.
Dann sagst du es, Herr Rack, kann das gut erklären. Gibt es nicht. Weil wir eben, und es geht immer um Macht. Also wenn wir um diese Ismen reden, dann geht es um Machtstrukturen. Und das hat geschichtlich zu tun, das hat gesellschaftlich zu tun, das hat damit zu tun, wie wir Beziehungen leben, wie wir Familien gestalten, wie wir Arbeitsplätze gestalten. Und da ist ganz klar, dass Männer strukturell nicht benachteiligt werden können. Und das heißt, sie können eben nicht, es gibt keinen Sexismus gegen Männer. Sexismus, vom Sexismus profitieren Männer, wenn überhaupt, also ne, sie können davon profitieren, aber nicht davon betroffen sein. Männer können im Einzelfall benachteiligt sein als persönliche Männer, ne? Zum Beispiel als Männer, die zu einer Arbeiterklasse gehören, als Männer of Color und so weiter oder wegen einer Behinderung, also wegen verschiedenen Dingen. Ne? Männer können gemobbt werden, ist ja klar, dass es im Persönlichen Benachteiligungen gibt und Rückschläge, aber dieses Konstrukt, das versucht zu erklären oder uns zu helfen, Machtstrukturen zu durchschauen, Sexismus, das das richtet sich eben gegen Frauen und nicht gegen Männer. Ja.
Ja, ich glaube, was da auch wichtig ist, ist, dass sich Menschen vielleicht schnell angegriffen fühlen, wenn man sagt, ihr als Gruppe seid privilegiert. Das heißt ja nicht, dass man dann trotzdem eben in anderen Aspekten, dass es einem schlecht geht. Nur wenn man privilegiert ist, heißt das nicht, es geht einem super gut und man hat das beste Leben. Also man kann ja auch wohnungslos sein und trotzdem privilegiert sein, weil man als weißer Mann wohnungslos ist, anstatt zum Beispiel als schwarze Frau. Genau darum geht es eigentlich. Aber das wird oft so als Angriff irgendwie angesehen, obwohl es...
Ja, obwohl, ist das nicht wirklich ein Angriff in der Machtverhältnis? Also von daher ist es gar nicht so verwunderlich, dass Männer sich angegriffen fühlen, weil... Das ist ein Verlust an Status oder an Macht und zu einer Orientierungslosigkeit auch führen kann, auch für die Männer. Und deswegen, dass das wie ein Angriff gefühlt wird, das ist ähnlich wie ein anderer Kampf gegen Ungerechtigkeit, dass die privilegierte Gruppe wird Privilegien verlieren. Und deswegen wird
es
das
wird halt aufgedeckt. Als, ne? Also sie ja. werden, es wird halt aufgedeckt. Im Idealfall verliert ja keine Privilegien, sondern Privilegien heißen, ein gutes Leben zu haben. Und alle, und manchen wird dieses Recht verwehrt oder manche haben schlechtere Chancen darauf auf andere. Das heißt Privilegien. Privilegien sind nichts Schlechtes oder wofür man sich schämen muss. Vielleicht können wir echt nochmal auch ein bisschen drüber reden, was zum Beispiel typisch männliche Privilegien sind. Zum Beispiel keine Angst zu haben, nachts rumzulaufen. Und das sollten ja alle können. Das ist ja nichts, was wo man sagen können, Männer sollten jetzt auch Angst in der Dunkelheit haben, sondern Privilegien sind ein gutes, gerechtes Leben und Chancen und Zugang und Möglichkeit. Und die sollten erweitert werden. Ne? Das heißt, man kann Powersharing machen, Männer können sich dessen bewusst werden, bewusst Frauen dafür auch daran mitarbeiten, dass eben Frauen auch die gleichen Privilegien haben können, die gleichen Chancen, Zugänge. Und es eben heißt nicht, dass man nicht hart dafür gearbeitet hat oder so, ne, was man erreicht hat, gar nicht. Es heißt einfach, dass man gewisse Hürden nie kennengelernt hat, so aufgrund seines Geschlechts.
Also ich finde, wir reden gerade relativ viel über Männer, aber es ist auch irgendwie, bietet sich auch immer so ein bisschen an. Also zum Beispiel würde ich jetzt am liebsten direkt nachfragen, wieso Verwirrung? Warum sind Männer immer verwirrt und immer so ängstlich über ihre Männlichkeit? Und da hatten wir ja auch diese Facebook-Diskussion, wo ich gesagt habe, alle Männer sind Sexisten. What the F? Ja, schade Schokolade, so ist das Leben. finde ich ja selber auch schade. Und ich verstehe dieses ganze, unser Männlichkeitsbild wird uns weggenommen und so. Ich verstehe es alles nicht. Und ich habe auch noch nie eine befriedigende Antwort darauf bekommen, welches Männerbild denn wirklich weggenommen wurde. Okay, ich gebe euch 5 Minuten und dann reden wir über Brüste und Periode.
Aber wir stellen doch die Fragen.
Dann stellt Fragen über Frauen und nicht über eure Männerprobleme.
Wieso?
Ja, aber hier, da bist du aggressiv ohne einen Mehrwert dafür. Weil wir reden die ganze Zeit auch über Frauen und die Frauenkampf. Und wenn wir jetzt da Dekonstruktion, also wir reden nicht über Männer.
Wie Männer über Gefühl. Männliche Privilegien reden schon.
Wir reden jetzt schon, dass Frauen diese Privilegien haben, also diese Benachteiligung haben. Das war aber eigentlich auf das, was ja,
ich denke,
Marie
man wird
gesagt hat.
Man wird am Ende des Talks dieser Runde bestimmt merken, dass wir letztes Mal weniger über Frauen geredet haben, als wir diesmal über Männer reden. Da bin ich mir auch sicher. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja.
Okay, aber ich hätte eine Frage. Und zwar die Sexismus-Geschichte. Ich glaube, dass die Definition von Sexismus schwierig ist, weil man auf der einen Seite Sexismus mit Diskriminierung in Zusammenhang bringt, auf der anderen Seite aber auch mit dieser ganzen MeToo-Debatte und mit sexueller Nötigung und all dem, was damit zusammenhängt. Meine Frage wäre, wie geht ihr mit diesem Begriff um? Also benutzt ihr diesen Begriff? Findet ihr den sinnvoll? Genau. Hilft euch der Begriff?
Welchen jetzt? Sexismus?
Genau.
Oder was? Mir persönlich hilft der schon, weil was mir wichtig ist, also ne, wie du schon gesagt hast, es sind zwei Dinge. Das eine ist einfach eine Frage von Strukturen, in denen wir leben. Deswegen kann man die Aussage machen, alle Männer sind Sexisten. Und um das zu erklären, wir sind halt eben in sexistischen Strukturen, wo Frauen benachteiligt werden. Und alle Männer sind ein Teil davon. Und deswegen, genauso wie Frauen ein Teil davon sind. Und dann gibt es noch individuelle sexistische Handlungen, die halt eben das Ganze nochmal verstärken.
Ja, würdest du das so sagen, nach dieser Logik hier, alle Weißen sind Rassisten?
Ja, definitiv.
Also und das habe ich noch nie gehört. Das ist ehrlich gesagt, diese Aussage, ich bin nicht weiß, das nee. Kommt mir schon sehr fremd vor.
Ich würde sagen, man muss ein bisschen sagen, Rassisten, das ist ja wieder auf die persönliche, also ne, der Rassist oder der Sexist. Also ich würde das tatsächlich ein bisschen relativieren, ohne von der Grundaussage jetzt was zu nehmen. Ich glaube, ich würde sagen, wir sind in eine sexistische Gesellschaft eingebunden. Männer profitieren vom Sexismus, würde ich sagen, ja.
Ja, und alle Männer profitieren von Sexismus.
Unterstützen, es sei denn, ne, es sei denn, Männer sagen ganz klar, sie sind Feministen und möchten genau hinschauen, wo Gewalt im weitesten Sinne, Ausschluss, in Boxen stecken, Erniedrigung bis hin zu sexueller Nötigung gegen Frauen passiert, wo sie selber Privilegien haben, die andere nicht haben. Ne? Also wenn Männer diesen Prozess machen, klar, also dann würde ich sagen, dann genau. Ändert sich das genau wie wenn weiße Leute jetzt sagen, also Weiße können sich auch im antirassistischen Kampf engagieren, ne? Und sind keine Rassisten, aber sie sind rassistisch sozialisiert und davon natürlich auch geprägt. Und deswegen ist es ja gerade so wichtig für Weiße und für Männer, wenn es um Gerechtigkeit geht, vor allem für weiße Männer, sich zu engagieren und genau richtig. Hinzuschauen. Genau. Und,
da bin ich schon auch bei dir. Und das Problem ist halt eben, dass diese beiden Begriffe halt eben verschiedene Stadien, sage ich mal, beschreiben. Und das Ding ist halt eben, also ich hatte das jetzt in meinem letzten Seminar, wo halt rassistische Äußerungen von einer Teilnehmerin kamen und ich mir auch einen Fauxpas geleistet habe, indem ich in einer gemischten Runde, in der Morgenrunde halt gefragt habe, okay, was ist eure Weihnachtstradition? Und gar nicht auf dem Schirm hatte in dem Moment, dass da ja sehr viele auch waren, die überhaupt gar nicht Weihnachten feiern. Wo ich mich da auch für entschuldigt habe, aber das war definitiv von mir ein Fehler und man könnte auch sagen, eine rassistische Handlung. So, und das ist halt der Punkt. Ich bin eine weiße Frau und ich handle sehr wohl rassistisch. So, und ich würde, klar, und ne, wenn ich sage jetzt nicht so, ich bin Rassistin, weil das halt eben von Kontext her ohne Kontext falsch verstanden würde. Aber ich bin halt eben schon auch mir sehr bewusst, dass ich immer wieder rassistisch handle und rassistische Strukturen in rassistischen Strukturen reingeboren bin, lebe und die auch unterstütze. So, und durch mein mich damit auseinandersetzen und immer wieder zurückgehen und mich auch entschuldigen dafür, dass ich halt eben so handle, kann ich dem entgegenwirken. Wirken, ja, so, ne? Ich habe mich dann bei den Teilnehmenden entschuldigt und dann war das halt eben auch okay. Aber es wäre natürlich viel cooler, wenn es gar nicht erst passiert wäre. So, und ich also, von vornherein mit einem anderen Bewusstsein da reingehe. Und immer wieder gibt es auch andere Kleinigkeiten, die wo innerlich bei mir dann auch so eine Wut aufkommt, wo ich dann sage, ach, das ist überhaupt nicht rassistisch. Einfach, weil ich es so unangenehm finde, immer damit konfrontiert zu werden, dass ich rassistische Denkmuster und Handlungen in meinem Leben habe. Und dass das ganz normal ist. Und deswegen wehre ich mich. Ja. Und je öfter ich mich dem stelle und sage so, ich wehre mich dem jetzt nicht nur, weil es unangenehm ist, sondern ich nehme das an und entschuldige mich dafür, desto mehr kann ich diesen Strukturen ja auch entgegenwirken. Und das tut jedes Mal weh. Jedes Mal hasse ich das. Und manchmal, auch wenn wir hier in der Burg solche Diskussionen haben, bin ich dann total pissig. Und bis ich dann wieder zu dem Punkt komme und denke so, nein, das ist... ich kann da nichts für, aber das, was ich machen kann, ist jetzt es annehmen, dass es falsch war. Ich kann da was nicht, genau, ich kann nichts dafür, aber ich kann was dagegen.
Ja, und ich kann was dafür, wenn ich nichts dagegen tue.
Richtig.
Okay, und wenn du was dagegen tust, muss man dich trotzdem als Rassist von dem Begriff, kann man das unterscheiden von den Rassisten, die was dagegen tun und von denen, die sich jetzt da ergeben haben in der Situation? Weil aus meiner Sicht, aus meiner Definition gibt es einen großen Unterschied, ob jemand absichtlich Rassist ist oder ob es jemand einfach, weil wegen der Sozialisierung, also das habe ich auch...
Man darf dem auch nicht den Gewalt, also ne, die Gewalt dem rassistischen Begriff jetzt abnehmen, da steckt viel Gewalt drin.
Richtig.
Und die ist real, aber...
Und deswegen glaube ich auch, bei Sexismus ist auch so, ne? Es gibt Leute, die wirklich militanten sexistisch sind, die jetzt wirklich für patriarchalische Strukturen kämpfen. Und da glaube ich schon, das ist wichtig, dass wir da unterscheiden zwischen Sexisten, die jetzt zwar in der, wie wir gesagt haben, ne, dass ich Sexist bin, in der Struktur, wo ich geboren bin, das stimmt, da kann ich nichts dafür, aber ich kann was dagegen tun. Und das ist für mich der Unterschied. Ne? Also ich bemühe mich, nicht patriarchalisch, nicht sexistisch zu sein, obwohl ich, ähnlich wie Safira als weiße Frau, weiß ich werde immer da in diese Strukturen fallen. Also einfach, da habe ich keine Chance, mich davon komplett zu befreien, weil da sind jahrelang von Sozialisierung und von gewissen Privilegien, die man da für selbstverständlich genommen hat im Laufe der Jahre, dann werden viele von Dingen sind mir jetzt erst mit meinen Mitte 40 erst bewusst, die vorher nicht bewusst waren.
Ja, also das ist klar, dass man unterscheiden muss, aber ich bin der Meinung, dass das die Aufgabe der Leute ist, die in dieser Gruppe, also die zu der Gruppe gehören, die sexistisch sein könnte oder rassistisch ist, also zu den Weißen. Die Weißen und die Männer müssen sich selbst damit beschäftigen, wie sie sich definieren. Also das ist nicht jetzt die Aufgabe der Frauen oder von POCs zu sagen, nein, also ich glaube nicht, du bist jetzt wirklich so richtig rassistisch, nur so ein bisschen. Das ist ja nicht die Aufgabe der Leute, das zu definieren, sondern... Also zum Beispiel mir als weiße Frau macht das nichts aus, wenn mir jetzt jemand sagt, ich bin Rassistin, weil ich das nicht falsch verstehe und dann muss ich nicht meine Verletztheit wieder auf die andere Person draufladen, die eigentlich schon unterdrückt ist. Das heißt, es ist dann meine Aufgabe, damit klarzukommen und daran zu arbeiten, aber nicht die Aufgabe der Person, die eigentlich unterdrückt ist, das irgendwie dann noch richtig zu stellen. Und deswegen finde ich auch, dass Frauen sagen dürfen, alle Männer sind Sexisten, ohne dass sie sich dann noch ewig irgendwie erklären müssen, nein, das meine ich aber jetzt nicht so und dich meine ich jetzt auch nicht und eigentlich engagierst du dich auch, sondern Männer wissen ja schon, wie sehr das auf sie zutrifft und wie viel sie machen und dass sie dann, glaube ich, auch stark genug sein können, das dann nicht so, nicht so verletzt dadurch zu sein, dass wir sie irgendwie davon wieder schützen müssen.
Ich verstehe schon, aber ich würde trotzdem sagen, dass da Frauen müssen das nicht machen, das definitiv, sie können machen, was sie wollen.
Aber das wird halt erwartet. Nein, das, und genau das war halt Safiras Impuls, auch beim letzten Mal vorher diesen Prolog zu starten. Das wird halt erwartet. Das wird erwartet, dass man ausgleichend, versöhnlich, freundlich ist, dass man die Menschen mitnimmt und das ist, das kann man machen, wenn man die Kraft hat.
Erwartung hat man aber nicht nur Frauen gegenüber. Also diese Erwartung hat man auch Menschen gegenüber.
Es geht jetzt um Machtverhältnisse. Ja, und dass von denen, die betroffen sind, sich erklären müssen und dafür sorgen müssen, dass die, die jetzt da irgendwie einen sexistischen dummen Spruch gemacht haben, aber jetzt es nicht zu, als zu großen Angriff und als Beleidigung verstehen, dass man sich da jetzt wehren möchte.
Da würde ich jetzt nicht zustimmen.
Ja, aber
ich
das denke, ist aber
auch,
so, Adam.
Wenn ich jetzt sage, auch als Ausländer. Aber so. Ja, es mag sein, dass du das so denkst, aber hier bin ich eine andere Meinung. Weil ich als Ausländer bin ich auch in der Minderheit hier. Ich bin auch in einer einer nicht privilegierten Struktur. Und es wird von mir auch erwartet, dass ich jetzt da ein gewisses Verständnis für die Leitkultur habe, für die deutsche Kultur, dass ich die Sprache lerne, dass ich da nicht so komme und sage, komm, ich bin ja hier, ich muss mich annehmen, wie ich bin und das war's.
Aber es sollte halt keine Männerkultur geben, Adam.
Aber nein, das ist, ich will jetzt nicht... Also es ist nur eine Analogie, es ist nicht ein hundertprozentiger Vergleich. Also von daher diese Erwartung, dass man auch, als Schwarze in einer weißen Gesellschaft, dass man da in der, diese Erwartung hat man überall, nicht nur auf Frauen bezogen. Es ist einfach eine Erwartung an Kommunikation und Austausch.
Es ist eine Erwartung von den Unterdrückern an die Unterdrückten, dass sie dafür zu sorgen haben, dass das Machtverhältnis so stehen bleibt.
Es ist eine Erwartung an Meinungsaustausch.
Nein.
Das in jeder Meinungsverschiedenheit erwartet man, dass man sich mit den Standpunkten der anderen...
Es ist Ungerechtigkeit. Es geht hier nicht um Meinungen. Es geht hier um Gerechtigkeit. Das ist doch ein Unterschied.
Frau sein ist ja keine Meinung.
Nein, aber...
Darf ich noch eine Frage stellen?
Die Dynamik von Diskussionen. Auch wenn es Diskussionen über Gerechtigkeit sind, sind diese Dynamiken, die da sind, in Diskussionen.
Lass mich nochmal eine Frage
stellen. Die Erwartung ist da, aber man muss ja nicht gerecht werden. Also es gibt eben nichts, wo man sagen muss, man muss jetzt als Frau dafür sorgen, dass die Männer sich jetzt wohlfühlen oder ins Gespräch mit einbezogen werden, weil wie Sandra gesagt hat, wenn ihr starke, aufgeklärte Männer seid, macht ihr euch selber an Google ran, informiert euch und es ist möglich und es ist machbar. Ne? Und dann ist jetzt nicht diese eine Person dafür zuständig, euch das alles zu erklären und zu entlasten und so weiter, sondern man ist selber verantwortlich. Man ist selber verantwortlich, die eigenen Privilegien zu erkennen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Also ich finde, für mich ist das Erwachsensein tatsächlich. Den Anspruch stelle ich an erwachsene Menschen. Und ich finde nicht, dass das zu viel ist.
Ich würde gerne da einen draufsetzen, und zwar mit der Frage, was heute die Anliegen des Feminismus sind. So, die Frage spitze ich ein bisschen zu, weil zum Teil eben auch, als wir diese Rassismusfolge hatten, so ein bisschen der Pushback kam. Man redet nicht über die richtigen Themen. Das könnte man jetzt eben beim Sexismus eben auch so sehen. Also ich sag mal, zugespitzt, wenn jetzt das wirkliche Problem des Feminismus ist, dass jemand angesprochen wird, wenn eine Frau angesprochen wird wegen Deko. Ja, dann könnte man eben fragen, ja, also habt ihr nicht.
Ja, Mann könnte Probleme? Fragen. Mann.
Und Frau denkt sich ja nicht, so, oh cool, weil der Vagina sagt, ich kann cool Blumen aufstellen.
Also mir wäre jetzt da eben wichtig, weil das ist jetzt eine Frage, die kann provokativ ankommen bei euch. Ich möchte aber die nicht als Provokation verstanden wissen, sondern ich möchte sie als Zuspitzung verstanden wissen. Einfach deswegen, weil ich dieses Gespräch sehr, sehr häufig hatte. Es ist nicht unbedingt ein Punkt, den ich vertreten möchte, sondern ich möchte dieses Gespräch führen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, auf den Punkt zu bringen.
Ja, habe ich verstanden.
Gut.
Und jetzt sage ich mal, warum ich ein super Problem habe, als Frau für Deko angesprochen zu werden. Weil ich ein Mensch bin. Und ich habe Begabungen, ich kann Dinge sehr gut und ich kann manche Dinge überhaupt nicht gut und manche Dinge kann ich mittelgut. Und ich bin ein Mensch und ich bin eine Frau. Aber ich möchte gerne, wenn es um Begabungen geht und Dinge, die ich machen kann oder machen will, so, da möchte ich gerne als Mensch gefragt werden und nicht als Frau. So. Und was ich daran essentiell schlimm fand, ist einfach, man hat an mich gedacht, nicht als Mensch, sondern als Frau, weil die Verbindung zwischen Deko und Frau da war. Und das finde ich schlimm. Ich möchte gerne nicht limitiert werden durch mein Frausein. Das finde ich das Schlimme. Und das, finde ich, sind Anliegen vom Feminismus, zu sagen, Limitierung darf nicht über Gender gehen. Und das gilt für Männer wie auch für Frauen. Wir müssen als Menschen wahrgenommen werden und müssen auch Menschen als Menschen gleiche Möglichkeiten haben, unabhängig vom Gender.
Da Marie gerade gesagt hatte, dass man das fragen kann. Meine Frage kam so ein bisschen daher, weil es ja den Antifeminismus im Moment gibt. Und da sind so mit der Frau Kelle und, weiß nicht, da gibt es auch so ein paar AfD-Menschen, Kinder, die das sehr stark voranbringen. Und das sind nicht unbedingt immer nur Männer, die das sagen, sondern das sind auch viele Frauen, die das sagen. Und also so ein bisschen, wenn ich die feministische Debatte scanne, gibt es schon auch die Frage, was ist eigentlich unser Thema? Was wollen wir in Deutschland überhaupt anschieben? Und deswegen, also vielleicht nicht so das ganz Große jetzt, aber für mich wäre schon interessant,
wie
ihr das seht.
Ja, aber da hat sich
das
wieder schon gesagt, ne? Das Thema, man möchte...
Ja, aber für mich wäre Limitierung wäre jetzt noch nicht konkret. Deswegen für mich wäre, was sind die Themen? Also
das sind ja wahrscheinlich, ja.
Limitierung ist, glaube ich, klar, aber die Themen, das wäre für mich.
Also das Schöne finde ich, dass man Feminismus eben auch als Perspektive verstehen kann. Und dann bist du halt weg von den Themen. Und dann gibt es auf jedes Thema eine feministische Perspektive. Und auf jede Situation auch, ne? Und auch auf die Fragen, die gestellt werden oder wer welche Fragen überhaupt fragt. Weil ich höre da schon auch raus, dass es ja nicht so ganz ernst genommen wird, wenn da dieser Backlash kommt, von wegen, ist das jetzt wirklich so wichtig, sich über Namensänderung oder was weiß ich zu unterhalten. Und da werden halt Lebenserfahrungen nicht ernst genommen. Ich finde es schade auch, dass da immer wieder, dann wird ja dann irgendwie eine Katastrophe rangezogen, aber das ist doch jetzt nicht so schlimm, wie jetzt Genitalverstümmelung. Ja, warum? Aber, also, ne, ich verstehe das einfach nicht. Warum dann immer das eine, ja, nicht einfach stehen gelassen werden kann? Weil niemand sagt ja, und ich finde das jetzt so schlimm, wie Genitalverstümmelung, dass ich auf Deko reduziert werde oder ja. So. Ne? Aber nee, das ist halt der Backlash, der kommt. Und ich verstehe den nicht. Und ich finde es auch respektlos, die Kleinigkeiten, die kleinen Dinge im Alltag nicht ernst zu nehmen. Aus dem Grund, dass es ja nicht einfach ist, zu lernen, die zu sehen. So, ich bin aufgewachsen und ich wollte schon seit ich 5 bin heiraten. Und Prinzessin sein fand ich super cool. Und das hat sich durchgezogen und ich habe mein Patenkind Kleine Prinzessin genannt, bis sie mir gesagt hat, sie findet das doof. Und ich konnte das überhaupt nicht verstehen und ich hätte wahrscheinlich gerne John Eldridge damals gelesen. Und das war ein Prozess, das auch zu sehen, dass Sachen nicht okay sind. Weil wenn du damit aufwächst und es für dich deine Normalität ist, in gewisse Boxen gesteckt zu werden, in Bereichen limitiert zu werden, dass bestimmte Sachen von dir gefordert werden oder auch gerade nicht, dann ist es ja deine Normalität. Also du siehst es nicht. Wir sehen es nicht. Das heißt, wir müssen sehend werden. Und das ist ein Prozess. Und das Schöne finde ich halt, und das schließt eigentlich auch an den Sexismusbegriff an, dass es alles zusammenhängt. Und letztlich eben hängen diese großen Verletzungen, sage ich jetzt mal auch so plakativ, mit diesen kleinen Verletzungen im Alltag eben sehr wohl zusammen, weil es ein System ist, das sie generiert und das baut auch aufeinander auf, ja, und irgendwie das kleine Pfeifen an der Straße kann, wenn du die Kette weiterspinnst, halt auch zur Vergewaltigung führen und deswegen ist es sehr wohl, sehr, sehr gut und sehr wichtig und eigentlich auch brillant, wenn Menschen erkennen, wo diese kleinen Details sind, die nicht stimmen, wo kleine Ungerechtigkeiten passieren, nebenbei, von mir aus auch mit einer guten Intention und dann sagen, stopp, wir wollen diese Kette gar nicht erst lostreten und wir müssen das Ding halt an den Wurzeln bekämpfen. Und ja.
Ein ganz schönes Beispiel in dem Zuge ist, finde ich, auch Sprache. So, weil der Backlash, der halt auch ganz viel kommt, ist aber ihr Frauen. Ihr seid doch genauso und ihr fordert das doch auch ein und so. Natürlich sind wir Frauen auch Teil des Systems, aber es ist ziemlich gemein, den Benachteiligten im System auch noch vorzuhalten, dass sie auch Teil des Systems sind. Und das fängt halt eben im Kindergarten an. Schaut euch mal an, was gibt es für Kinderbücher? Ne? Wer sind da Helden? Jungs. Es gibt so wenige Bücher mit Heldinnen. Wenn man sich Kinderbücher anguckt, für ganz Kleine, dann gibt es die jungen Bücher mit den Eisenbahnen und Autos und Bauarbeitern und Polizisten und Feuerwehrmännern und hast du nicht gesehen. Und für Mädchen ein Buch mit einer Katze und einem Goldfisch. So, also wo die Auswahl ganz gering ist, wo die Sprache ganz klar ist, ne? Mit was für Vorbildern wachsen halt eben Mädchen auf, was für Klamotten ziehen die an, was ist bei auf der Kleidung von kleinen Mädchen drauf, in was für einem Bild werden die von Baby an eigentlich großgezogen, so, ne? Ja. Und das macht halt eben total viel mit einem aus, wenn man nie gehört hat. Also es gibt ja da auch so YouTube-Videos, ne, von Klassen, wo dann gesagt wurde, so, malt jetzt alle mal eine Polizei oder so, ne?
Und da haben, das ist gut.
Ne, das ist so krass. Und da haben einfach alle männliche Polizisten gemalt. Feuerwehrmänner, da wurden so verschiedene Berufe durchgenommen. Und alle haben einfach Männer gemalt.
Und dann?
Und dann hat sie die Tür aufgemacht und die Leute reingeholt. Und es waren alles Frauen.
Und die erste Reaktion der Kinder, das finde ich das Schockierendste, ist, die haben sich verkleidet. Und das fand ich nämlich das Dramatischste an allem, dass wirklich schon Kinder diese Vorstellungen ganz klar im Kopf haben. Und dann eben zu sagen, Diskussionen über Führungspositionen haben nichts mit Bilderbüchern im Kindergarten zu tun. Das finde ich dann halt eigentlich sehr traurig und doof, wenn man Zusammenhänge nicht sieht. Das heißt, wir müssen erwachsen werden, wir müssen sehen lernen, wir müssen sowohl erkennen, wo sind die Zusammenhänge, als auch differenzieren zu lernen, um einfach einen geschärften Blick zu bekommen. Und ja,
ich höre mal mit. Ich werde das aber auch nicht so, dass die Agenda von dem Frauenkampf auch stärker von den in gewissem Grad auch von der Realität, der kulturellen Realität auch berücksichtigt werden muss. Also, dass man sagt, ein Frauenrecht in Afrika hat andere Themen im Vordergrund als ein Frauenrecht hier in Europa.
Ja, oder auch nicht, weil es eben alles zusammenhängt. Und weil, wenn Mädchen sich hier massenweise die Schamlippen verkleinern lassen und an sich rumdoktoren, ich könnte da schon Zusammenhänge sehen, ne? Ich will das gar nicht als gleiche Schublade, aber da bist du schon auch in Richtung, warum haben sie das Gefühl, sie können ihr Genital nicht so lassen, wie es ist. Ne? Also ich finde schon, dass es Zusammenhänge gibt. Oder auch häusliche Gewalt gibt es auf der ganzen Welt. Dumme Sprüche, Erniedrigungen, diese Boxen. Also das sind schon, und deswegen vielleicht nicht, was sind die Themen, sondern eben alles kann Thema sein. Alles kann Thema sein, wenn es darum geht, diese Ungerechtigkeit darin zu erkennen. Und dann kann eben oder sollte Feminismus auch vom Alltäglichen bis zum Außergewöhnlichen alles zum Thema machen und darin eben die Machtverhältnisse aufdecken und enttarnen. Das würde ich sagen, ist das Anliegen des Feminismus, um für Gerechtigkeit dann zu sorgen oder darauf hinzuarbeiten.
Ich wollte euch mal zwei persönliche Fragen stellen. Und zwar wäre die eine: Habt ihr in eurem Leben bestimmte weibliche Vorbilder gehabt, die euch wichtig waren, die großen Einfluss auf euch gehabt haben oder noch haben? Das wäre das eine. Und das zweite, wie wichtig sind für euch sogenannte Safe Spaces? Also es gibt es ja, den Begriff der Safe Spaces gibt es ja viel bei AktivistInnen, ne? Es ist ein Begriff, oder vielleicht könnt ihr auch selbst sagen, was ihr darunter versteht. Ihr braucht ja keine Definition von mir.
Also ich hatte, glaube ich, keine weiblichen Vorbilder und habe auch keine. Also würde mir jetzt nichts einfallen dazu. Also wenn, dann würde ich sagen, Freundinnen wären das gewesen, aber jetzt also nichts, was lange geblieben ist seit der Kindheit. Und so Safe Spaces, die finde ich sehr wichtig. Ich habe da auch erst vor kurzem tatsächlich viel darüber gelernt. Ich war mir nicht so bewusst davor. Aber ich finde wichtig, also für mich jetzt, dass wenn es zum Beispiel für Frauen Safe Spaces gibt zum Diskutieren, also für mich ist es so wichtig, dass es mehr Männer gibt, die aktive Feministen sind. Dass es dann irgendwie einen Zugang dazu gibt, weil ich finde das immer sehr traurig, wenn das dann nicht möglich ist, wenn da kein Dialog mehr möglich ist zwischen Männern und Frauen, weil man vielleicht Angst hat, dass man was Falsches sagt als Frau oder dass man eben jemanden angreift. Also vielleicht so Safe Spaces mit männlichen Feministen oder so. Das wäre ganz cool.
Was sind denn Safe Spaces dann genau?
Ach so, ja.
Also ich denke einfach, wo man sich sicher fühlt, ne? Dass man eben nicht, sei es in der kleinsten Form, Gewalt erlebt, keinen dummen Spruch hört, keinen doofen Kommentar, keinen Blondinenwitz. Also dass man einfach entspannt sein kann und sich sicher fühlen kann. Ja,
sich nicht verteidigen und nicht erklären muss. Ne?
Ja, und halt, also ganz praktisch wäre das für Frauen tatsächlich auch teilweise dann Runden, wo gar keine Männer dabei sind. Oder für People of Color, dass da keine Weißen dabei sein dürfen bei speziellen Diskussionen, einfach damit es da gar nicht erst das Potenzial dafür gibt.
Aber dann wäre es schwierig, das mit Feministen und mit Männerfeministen,
genau.
Das wäre schwierig, das wäre dann ja. ein Bruch von diesem Safe Space.
Ja, es ist irgendwie, also ich finde, man muss da, also für mich wäre wichtig, eine Balance herzustellen zwischen diesen extremen Safe Spaces, wo wirklich kein Mann dabei ist, einfach nur damit es auch mal so eine Art Durchatmen gibt irgendwie für die Frauen. Mhm. Weil ich erlebe das auch sehr selten, dass ich irgendwo bin, wo es wirklich nur Frauen sind oder gibt. Und dass es aber dann irgendwie trotzdem danach noch eine Möglichkeit gibt, dass dann auch ein Austausch mit Männern stattfindet.
Also das wäre was ein Safe Space Teil 2 oder sowas.
Ja. Na,
also. Also zum Safe Space würde ich für mich nochmal sagen, ich glaube, für mich wäre es, zum Beispiel die Beziehung mit Insan ist ein Safe Space für mich. Und das ist gar nicht so häufig leider, glaube ich, für Menschen, dass ihre Beziehung, ihre heterosexuelle Beziehung für Frauen, dass die ein Safe Space ist, weil da, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele blöde und ungute Sachen passieren. Doofe Sprüche fallen, Rollenverteilung und so weiter. Müssen wir jetzt auch gar nicht über alles reden. Aber ja, oder ich könnte mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel für mich jetzt ein Safe Space wäre, wo ich weiß, okay, wir sind alle aktiv Feministinnen und Feministen, weil es so. Und wo ich weiß, okay, wir sind, haben alle dieses Bestreben nach dieser Aufmerksamkeit, nach diesem Respekt, nach dem Gerecht, also wir wollen, dass es gerecht zugeht. Und ich finde, dann würde ich, wäre es für mich ein Safe Space. Und ich finde das sehr wichtig, weil ich ja vieles sonst sehr anstrengend finde, aber auch was Rassismus angeht oder so, das
ist Mosaik muss für es dich öfter auch geben, glaube ich. Safe Space oder nicht?
Mosaik ist für mich ein Safe Space, ja, doch. Aber ich glaube, man muss natürlich immer dran arbeiten, gerade bei so einer großen Community, ne? Ja. Wo nicht alle immer im gleichen Gespräch sind, ist es auf jeden Fall wichtig. Ich muss auch sagen, ich fand immer diese Frauenhauskreise, das gibt es ja im Gemeindekontext sehr, sehr viel. Ganz oft dann aber eben sehr stereotyp auch. Ne, Frauen treffen sich zu Kaffee und Kuchen oder zum Brunchen und Safira kann da Leidensgeschichten erzählen, weil sie kein Feuer machen durfte. Und die Männer machen irgendwie andere coole Sachen. Ich mochte das immer total. Also einfach den Austausch mit anderen Frauen, was sie bewegt. Ja, und einfach aus ihrem Leben zu hören. Ne? Also wie sie ihr Leben sehen, wie sie ihre Beziehungen sehen, wo sie Schwierigkeiten erleben, wo sie Gewalt erfahren, wo sie sich unsicher fühlen. Und das ist ja dann für jede Frau auch nochmal ganz individuell. Und zu den Vorbildern würde ich sagen, ich glaube, ich bin ja mit meiner Mama groß geworden. Und deswegen war sie, glaube ich, ganz praktisch einfach ein Vorbild für mich. Jetzt, wo ich anfange, Vollzeit zu arbeiten, merke ich auch, wie viel sie eigentlich immer arbeitet. Das ist richtig krass. Und ja, auch da nochmal dieses, war sie halt auch, verstehe ich auch nochmal ihre Ansprüche besser, ne? So als alleinerziehende Mutter, die arbeitet, dass ich einen guten Job habe, der mir Geld bringt, dass ich einen Haushalt schmeißen kann, dass ich mich um Kinder kümmern kann. Also ergibt natürlich für mich auch Sinn, ja, weil sie einfach von sich aus da gedacht hat, meine Oma vielleicht auch, meine Tante, die Hausfrau und Mutter war zu dem Zeitpunkt, wollte ich unbedingt genauso sein. Ich wollte nämlich nicht arbeiten gehen wie meine Mama, sondern ich wollte mit meinen Kindern auf den Spielplatz und denen auch Kekse und Apfelschnitze geben. Und auch bis heute ist die für mich ein Vorbild, wie sie ihr Leben gestaltet. Und finde da auch schade, ne? Dass Hausarbeit nach wie vor nicht als richtige Arbeit anerkannt wird oder Kindererziehung nicht als richtige Arbeit anerkannt wird. Also genau, ja.